Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus ist König. Jesus ist König, eine Botschaft, die soll bei Gemeinden auch schon mal zu Jubel geführt haben, aber ich kann mit dieser westfälischen Ekstase, die jetzt hier gerade herrscht, auch ganz gut leben. Muss nicht immer laut und johlend sein. Jesus ist König, der Sieger von Golgatha. Was hat das mit unserer Vision zu tun? Heute sind wir, wie gesagt, beim Punkt der, man könnte sagen, Evangelisation. Wir setzen alles daran, dass Menschen Jesus kennenlernen und ihm gemeinsam mit uns nachfolgen. Ziel auf lange Sicht gesehen ist es ja eigentlich jedes Angebot unserer Gemeinde, ob mit Kindern oder mit Senioren, ob im großen oder im kleinen Stil, an unserer Vision, an den 5 Punkten ein Stück weit zu messen, abzuklopfen und zu fragen, stimmt das? Dienen unsere Angebote diesem Ziel? Dienen unsere Angebote auch dem Ziel der Evangelisation? Ich möchte heute aber in der Predigt, glaube ich, einen wichtigen Schritt noch davor tun. Bevor wir als Gemeinde anfangen, unsere Programme und Angebote daran zu messen, gilt es, dass jeder und jede von uns sich selbst hinterfragt. Inwieweit verinnerliche ich diese Punkte und inwieweit setze ich diese Punkte um? Und dann gilt es, das als Gemeinde umzusetzen, wobei ich davon überzeugt bin, dass dann das meiste von ganz alleine passiert. Was also ist Evangelisation? Das Wort könnte man eigentlich am besten wiedergeben mit eine frohe Botschaft verkünden oder eine gute Nachricht weitergeben. Was genau ist so eine frohe Botschaft? Ich wette, die meisten, die heute hier sind, wissen ganz genau, exakt, wo sie am 13. Juli 2014 um exakt 23.13 Uhr waren. Ich zumindest weiß es ganz genau. Ich war in meiner Heimat, in meinem Heimatdorf, in meiner Heimatgemeinde, bei uns in der Halle, der Beamer lief, WM-Finale, Public Viewing. Da waren 200, 300, keine Ahnung, vielleicht 1000 Leute, ich weiß es nicht. Und wir fieberten alle mit. Schürrle auf der linken Außenbahn, er flankt rein und ich denke nur so, komm Götze, nimm ihn mit der Brust und hau ihn mit Linksvolley rein. Und zum Glück hatten Mario und ich schon immer eine relativ gute Verbindung miteinander. Er nahm ihn mit der Brust und haute ihn Volley links rein. 1-0 Deutschland gegen Argentinien und wir waren Weltmeister. Das ist jetzt schon ein bisschen was her, aber ich wette, die meisten wissen ganz genau, wo sie da waren. Und in der Zeit danach, eigentlich bis letztes Jahr im Sommer, gab es fast kein Gespräch, wo man nicht über diesen Moment mitreden konnte. Zumindest in der unmittelbaren Zeit danach habe ich über nichts anderes geredet. Diese frohe Botschaft, Götze, zack, 1-0, Weltmeister, da habe ich mit Leuten darüber geredet. Das hat mein Sprechen, meine Gespräche bestimmt. Das war so eine frohe Botschaft, von der ich nicht aufhören konnte zu reden. Von der ich wollte, dass jeder und jede, den ich begegne, das weiß und das mitkriegt. Der Predigttext heute stammt aus dem Markus-Evangelium. Und dem Markus, dem Autor des Markus-Evangeliums, dem ging es, glaube ich, ganz ähnlich. Er hat jetzt nicht unbedingt was von Fußball geschrieben, sondern er hatte eine andere Botschaft. Jesus ist König. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Messias, auf den wir so lange warten. Der Retter, der uns mit Gott versöhnt, der uns ins Leben führt. Und das war seine Botschaft. Er konnte nicht anders, als allen davon zu erzählen, immer wieder, immer wieder. Deshalb hat er ein Evangelium geschrieben, wo es genau darum ging, wo er diese frohe Botschaft weitergeben wollte. Jesus ist König. Was heißt das für Markus konkret, Jesus ist König? Am Anfang seines Evangeliums erzählt er 3 Geschichten, die, glaube ich, auf ganz besondere, aber auch ganz konkrete Weise zeigen, was es für ihn bedeutet. Die erste Geschichte steht im 2. Kapitel. Da ist Jesus in einem Haus. Und ähnlich wie beim Public Viewing, es war richtig voll, nur das Public Viewing war ihm zuzuhören. Die Leute sind reingeströmt, es war eng und dann kommen ein paar Freunde, die ihren Kumpel mitbringen, der ein Problem hatte, der war gelähmt. Und sie kamen nicht mehr durch, es war schon so voll. Sie klettern aufs Dach, sie machen ein Loch ins Dach und sie lassen den Gelähmten vor Jesus runter. Und Jesus sieht diesen Gelähmten an. Und Jesus sieht an der Not dieses Gelähmten vorbei. Aber er sieht nicht gleichgültig dran vorbei, an seiner Gelähmtheit, sondern ich sag mal so, er sieht liebevoll an seiner Not vorbei, weil er auf eine viel tiefere, auf eine viel schlimmere, auf eine innerliegende Not blickt. Er spricht ihn an und er sagt zu ihm, deine Schuld ist dir vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Das ist die Not, die Jesus sieht. Das ist die Not, die er überwindet, wo er Vergebung zuspricht. Und dann erst im zweiten Schritt, die Leute regen sich auf, dann sagt er, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Und der Gelähmte steht auf und geht umher. Aber die eigentliche Not, die tiefergehende Not, deine Schuld ist dir vergeben. Das heißt für Markus, Jesus ist König. Die zweite Geschichte steht im vierten Kapitel. Die Jünger waren auf einem Boot, sie waren unterwegs, Jesus liegt hinten und pennt und es kommt ein Sturm auf. Ein Sturm, der das Boot durchschüttelt. Die Wellen schlagen so hoch, die Jünger haben Angst, dass sie ertrinken. Und sie wecken Jesus und sagen, wie kannst du schlafen? Wir sind kurz davor zu ertrinken. Und Jesus stellt sich an die Reling und er ruft, Sturm, schweig still. Und der Sturm schweigt still. Jesus ist König, heißt für Markus, Jesus wird mit den Stürmen unseres Lebens fertig. Mit den Stresssituationen, mit den Angstsituationen. Dann, wenn alles außer Kontrolle zu geraten scheint, dann ist er da. Dann will er sagen, schweig still, komm zur Ruhe. Jesus wird mit den Stürmen des Meeres fertig. Das Meer, gerade das aufgewühlte Meer, war in der damaligen Zeit auch ein Symbol für das Urchaos, die gottferne Welt. Das, was turbulent ist, was finster ist, was tief ist, was unbekannt ist, was uns von Gott hindert und trennt. Jesus ist König, weil er dieses Urchaos in unserer Welt stillt. Weil er diese Tiefe, diese Finsternis erhält. Weil er unsere Gottesferne überwindet. Und dann die dritte Geschichte, auch aus dem Anfang des Markus-Evangeliums, aus dem fünften Kapitel, unmittelbar nachdem Jesus den Sturm gestillt hat. Und das ist unser Predigttext, Markus 5, die Verse 1 bis 20. Und ich gehe ihn mal so gestückelt durch. Der erste Vers. Und sie, Jesus und seine Jünger, kamen ans andere Ufer des Meeres, in die Gegend der Gerasener. Diese Geschichte beginnt damit, dass Jesus ans Ufer kommt und das Land der Gerasener betritt. Er betritt nicht jüdisches Ufer, heidnisches Land. Die Gegend der Gerasener oder auch die Gegend der zehn Städte, so hieß es, da lebten keine Juden. Die hatten keine Ahnung von Gott. Die wussten nicht, wer Gott ist. Die wussten auch nicht, wer Jesus sein könnte. Wir befinden uns in der Geschichte also auf heidnischem Gebiet. Später taucht noch eine Schweinsherde auf, die das unterstreicht, denn wer sich ein bisschen im jüdischen Brauchtum auskennt, der weiß, dass Juden nicht freiwillig sich Schweine hüten würden. Diese Geschichte, jede Geschichte, meine Geschichte fängt damit an, dass Jesus zu mir kommt, dass er an mein Ufer anlegt, dass er derjenige ist, der die Grenze zu mir hin überschreitet. Wenn man an ein Ufer fährt, dann sieht man das Land erst nur so ein bisschen umrissmäßig, man kommt immer näher und dann legt man an. Und so legt Jesus auch bei uns im Leben an. Zunächst einmal grenzüberschreitend, aber genau davon leben wir als Gemeinde. Genau davon lebe ich als Christ, dass Jesus die Grenze zu mir überschreitet. Dass er an mein Ufer kommt, dass er in mein Leben tritt, in das Leben eines zunächst einmal Fremden aus der Sicht Gottes, der keine Ahnung davon hat, wer Gott ist, der keine Ahnung davon hat, wer Jesus ist. Ich lese den Text weiter. Und als er aus dem Boot stieg, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit einer Kette. Denn er war oft mit Fesseln an den Füßen und mit Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als nächstes im Text lesen wir von einem Besessenen. Er lebt gar nicht mehr richtig, sondern er wird gelebt. Er ist besessen, er ist außengesteuert. Er ist nicht mehr Herr der Lage, nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidungen. Die Bibel beschreibt es immer wieder auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Bildern. Hier anhand dieses Besessenen. Wer Gott nicht kennt oder wer Gott als die Quelle seines Lebens ablehnt, verfällt auf lang oder kurz der Herrschaft des Todes. Und so lebt unser Mann bei den Gräbern. Man könnte sagen, er ist eigentlich schon lebendig tot. Er schreit unaufhörlich, Tag und Nacht. Er schlägt sich selbst mit Steinen. Letztendlich Ausdruck dafür, er will sich selbst zerstören. Selbstzerstörung durch den Versuch, sich selbst zu befreien. Eigener Herr zu werden. Auch die anderen aus der Gesellschaft, aus seinem Dorf, können ihm nicht mehr helfen. Er weiß nicht weiter. Seine Gottesferne hat ihn komplett im Griff. Was kann diese Gottesferne für uns heute sein? Mir fallen da ein paar Beispiele ein. Selbstzweifel oder Selbsthass. Die Sucht nach Alkohol, Sex oder Pornografie. Habgier oder rücksichtsloser Ehrgeiz. Das alles sind Beispiele für solche Systeme, für Denkstrukturen, die uns auf kurz oder lang wie diesen Besessenen in die Knie zwingen, die uns verzweifeln lassen, uns ins Abseits, in die Einsamkeit drängen, uns verwahrlost mit dem einzigen Ausweg der Selbstbefreiung, der unmöglichen Selbstbefreiung zurücklassen. So wie der Besessene, der anfängt, sich mit Steinen zu schlagen. Man kann diese Lage des Besessenen, die Gottesferne, auch mit einem Wort von Paulus aus dem Römerbrief beschreiben. Da sagt Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Es geht ja heute um Evangelisation. Und wenn wir über Evangelisation nachdenken, dann bewegen wir uns immer auch genau in diesem Umfeld. Immer in diesem ersten Schritt, wo komme ich eigentlich selber her? Ich selber war ja mal ein Fremder, an dessen Ufer Jesus angelegt hat, der im ersten Schritt zu mir kommt. Und dann das Zweite, dass die Bibel uns immer wieder damit konfrontiert, die Welt, das Leben ohne Gott, das unbefreit bleibt, zerbricht auf kurz oder lang, ist tot verfallen, wie Paulus es schreibt. Ein Leben ohne Gott verzweifelt an dem Versuch, sich selbst zu helfen, sein eigener König zu sein, statt Jesus als König, als Bezwinger des Chaos anzuerkennen. Deshalb ist es Markus auch so wichtig zu schreiben, Jesus ist König, und zu erklären, was das heißt. Denn, und so lesen wir es auch in der Geschichte, nur Jesus kann helfen. Es hängt nicht von mir ab, es hängt nicht von den Besessenen ab und was er macht, es hängt nicht von den anderen ab, die ihm nicht helfen können, sondern letztendlich hängt es von Jesus ab. Für ihn gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Da er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder, schrie laut und sprach, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach zu ihm, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort am Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer, etwa 2000, und sie ersoffen im Meer. Ich gebe zu, etwas skurrile Geschichte, aber was wird uns hier erzählt? Der Dämon nennt Jesus beim Namen. Er nennt Jesus beim Namen. Das heißt zwei Sachen. Auf der einen Seite weiß er ganz genau, wer Jesus ist. In der geistlichen Welt, die uns hier irgendwie auch beschrieben wird, ist keine Frage darüber, wer Jesus ist. Da ist ganz klar, wer Jesus ist, wer die Hosen anhat, dass er der Sohn Gottes ist, der Sohn des Höchsten. Und die zweite Sache, er versucht Jesus beim Namen zu nennen, das ist auch ein Ausdruck dafür, dass er versucht, Macht über Jesus zu gewinnen. In der damaligen Vorstellung, wer den Namen von jemandem kannte, hatte ein Stück weit Macht über ihn. Das zeigt mir auf der einen Seite, er will mit aller Macht versuchen, da zu bleiben. Systeme, Denkstrukturen, die Beispiele, die ich aufgezählt habe oder was auch immer, versuchen mit aller Macht, uns gefangen zu halten, uns von Gott fernzuhalten. Allerdings, so zeigt die Geschichte, misslingt der Versuch im Fall des Dämons komplett. Jesus dreht den Spieß sogar um. Er erfragt den Namen des Dämons. Jetzt könnte man denken, ja, wenn der Dämon irgendeine Chance hätte, dann wird er jetzt nicht seinen Namen preisgeben, weil dann gewinnt Jesus ja Macht über ihn. Aber ohne Umschweife muss er ihn sofort herausdrücken und demonstriert damit nur seine Unterlegenheit. In der ganzen Geschichte ist nie die Frage, ob der Dämon weichen muss, sondern nur die Frage, wie der Dämon weicht. Ob, das steht gar nicht zur Debatte. Der Dämon muss den Menschen verlassen. Er gibt prompt und ohne Gegenwehr, ohne Täuschungsmanöver seinen Namen preis. Besser könnte die Vollmacht Jesu und die Ohnmacht des Dämons gar nicht dargestellt werden. Er, der sich vorher von keinem Menschen imponieren ließ, sich von der ganzen Gesellschaft nicht fesseln ließ, nicht bändigen ließ, er wird zum machtlosen Nichts, das den eigenen Untergang vollenden muss, sobald Jesus auftritt. In der Gegenwart Jesu müssen alle Mächte bekennen, dass ihm allein die Macht gebührt. Wo Jesus in das Leben eines Menschen tritt, gibt es für Dämonen, für lebenszerstörende Mächte und Systeme keinen Platz mehr. Und auch wenn es am Anfang so scheint, dass der Dämon sich wehrt oder eine Chance hat, sich zu wehren, wird hier kein Kampf beschrieben. Denn ein Kampf, da ist immer noch nicht klar, wer gewinnt und wie es ausgeht. Aber das steht hier nicht zur Debatte. Das steht auch nicht in meinen Kämpfen zur Debatte, da wo ich zu ringen habe. Jesus triumphiert, und das darf ich wissen. Es steht nicht zur Debatte, wie der Kampf ausgeht, sondern Jesus triumphiert. Das ist das, was auch Paulus direkt im Anschluss an den Vers, den ich gerade geschrieben habe, sagt. Da schreibt er dann weiter, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, der uns Befreiung schenkt, der uns den Sieg schenkt. Auch in meinen, auch in unseren Kämpfen hängt es nicht von uns ab, sondern wir dürfen wissen, dass Jesus triumphiert. Und dennoch heißt es ja in unserer Vision, dass wir alles daran setzen. Aber sind wir doch einbezogen, auch wenn der Ausgang des Kampfes nicht von uns abhängt. Ich lese den Text weiter. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen, um zu sehen, was da geschehen war. Und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der den Geist Legion gehabt hatte, wie er da saß, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was dem Besessenen widerfahren war und das von den Säulen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Die Leute erleben, was mit diesem Besessenen passiert. Sie erleben, was es heißt, dass Jesus König ist, dass er diese alten Systeme aufsprengt, dass er die Macht hat, dass er die Kontrolle übernimmt. Und sie sehen das und merken, wenn das bedeutet, dass Jesus Messias ist, dann ohne mich. Dann ohne mich. Eine komische Reaktion. Und doch zeigt sie, diese ganzen Systeme, dieser Dämon, sage ich jetzt mal vereinfacht, hat zwar keine Macht über Jesus, aber er hat durchaus Macht über uns. Es ist unsere Entscheidung, uns von diesem System, von dieser Gottesferne loszulösen, uns so wie der Besessene, der zu Jesus rennt, sobald er am Ufer ankommt, auch zu Jesus zu rennen und nicht, so wie die anderen Leute es in dieser Geschichte tun, an unserem System, an unserer Gottesferne festzuhalten. Wenn Jesus ins Leben tritt, ändert sich alles grundlegend. Und ich wünsche uns, dass wir nicht einem Fehlschluss erleiden, einem Trugschluss erleiden, wie das Männer in Amerika, ich weiß nicht, ob das auch auf uns zutrifft, laut einer Studie tun. Eine Studie, die untersucht hat, warum eigentlich immer weniger Leute heiraten. Und sie haben gesagt, der Grund oder haben herausgefunden, der Grund bei Männern ist, dass sie auf die Richtige warten. Was heißt das, auf die Richtige warten? Die passende Partnerin haben dann die Befragten beschrieben als jemanden, der in ihr Leben passt. Jemand hat gesagt, wenn man wirklich zueinander passt, braucht man sich nicht zu ändern. Und ich frage mich auf der einen Seite, ob ich so jemanden überhaupt finden kann, und auf der anderen Seite, ob das auch wirklich eine gesunde Ehe ausmachen sollte, eine gesunde Beziehung ausmachen sollte. Die Studie sagt nein. Und die Studie geht auch so weit, dass sie sagt, es ist ein deutlicher Bruch mit der Geschichte. Traditionell heirateten Männer in dem Wissen, worauf sie sich einlassen und dass dies große Veränderungen in ihrem persönlichen Leben mit sich bringen würde. Aber die aktuelle Lage, der Trend geht halt darin, die Partnerin muss zu mir passen und das heißt, ich muss mich nicht verändern. Und ich frage mich, geht uns das mit Gott, geht uns das mit Jesus vielleicht manchmal ähnlich? Finden wir es nur passend, mit ihm zusammenzuleben, ihm nachzufolgen, wenn das bedeutet, dass sich so wenig wie möglich bei mir ändert? Und wenn es das ist, soll es so sein? Macht das wirklich eine gesunde und glückliche Beziehung aus? Zugegeben, in der Geschichte ist die Veränderung bei den Besessenen echt krass. Aber ich glaube, auch bei uns gibt es Gewohnheiten, gibt es vielleicht Strukturen, gibt es vielleicht auch Zwänge, von denen wir eigentlich wissen, sie sind negativ und doch sind wir nicht bereit, sie aufzugeben, uns da verändern zu lassen. Beziehung mit Jesus heißt Veränderung. Und genau das macht uns der Besessene, der Ex-Besessene ja auch vor, der in die Gegenwart Jesu rennt, der sich verändern lässt. Und jetzt wird es auch nochmal in puncto Evangelisation so richtig interessant. Bis jetzt ging es ja eigentlich nur darum, was für eine Botschaft ist eigentlich die frohe Botschaft, die wir verkünden sollen. Die Botschaft, Gott überwindet in Jesus die Gottesferne dieser Welt, die Gottesferne meines Lebens und er führt uns zurück ins Leben, in eine Beziehung zu ihm. Und diese Beziehung heißt oder bringt auch Veränderung mit sich. Und wie Evangelisation aussieht, das lernen wir dann am Ende der Geschichte. Und als er in das Boot stieg, also Jesus, bat ihn, der zuvor besessen war, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Ich weiß nicht nur, wo ich am 13. Juli 2014 um 23.13 Uhr war, ich weiß auch ganz genau, wo meine Frau war. Ich müsste das so vorstellen, Götze schießt das Tor, ich gucke mich um, will meine Frau umarmen, finde sie nicht, aber ist auch egal, ich habe irgendwelche Leute umarmt und bin auf deren Ärmel gesprungen. Und das Wiederholung war schon durch, noch einmal kommt meine Frau neben mich reingereicht. Ich so, ey, wo warst du? Und ob man es glaubt oder nicht, in der Verlängerung des WM-Finales beim Stand von 0-0 ist meine Frau auf Klo gegangen. Und hat nicht gesehen, wie Götze das Tor geschossen hat. Ja klar, jetzt in Wiederholung oder nochmal angucken, aber live war sie nicht dabei. Und sie kann gar nicht erzählen, wie sie das erlebt hat, weil sie es gar nicht erlebt hat. Sie war nicht dabei. Evangelisation heißt, anderen das erzählen, was ich selber mit Gott erlebt habe. Wenn ich selber mit Gott nichts erlebe oder erlebt habe, dann kann ich auch nichts erzählen. Aber das, was ich mit Gott erlebt habe, das soll ich anderen weitererzählen. Das ist Evangelisation. Deshalb ging es mir im Hauptteil dieser Predigt auch gar nicht darum, einen praktischen Katalog vorzulegen, sondern zu sagen, was heißt es, dass Jesus König ist? Es heißt, dass er in mein Leben tritt, dass er mein Leben verändern möchte. Und Evangelisation ist eigentlich nur das, was ich mit Gott erlebe, dann weiterzuerzählen. Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Wenn ich das erlebe, dann kann ich das weitergeben. In einem Kommentar habe ich gelesen zu diesem Vers, der Christ hat nicht anderswo hinzugehen, sondern als ein anderer dahin, wo er auch vorher lebte. Genau das ist ja der Auftrag, den Jesus an diesen Ex-Besessenen gibt. Er gibt ihm keine theologische Abhandlung. So, du fängst an mit, wer ist Gott? Dann kommt die Schöpfung, dann kommt die Sünde, dann wie schrecklich die Sünde ist und dann, wie ich das mit Kreuz und was auch immer getrickst habe und dann kommst du irgendwann zur Taufe. Nein, keine theologische Abhandlung, sondern verkünde, welch große Dinge der Herr an dir getan hat, was du mit ihm erlebt hast, wie er sich deiner erbarmt hat. Das ist Evangelisation, das ist Mission. Das heißt nicht ans Ende der Welt reisen, das sind spezielle Berufungen, das gehört auch dazu. Aber das ist nicht der allgemeine Tenor. Evangelisation fängt nicht dann an, wenn ich mir das Evangelium und den christlichen Glauben antrainiert und anstudiert habe, damit ich es so gut es geht verstehe Damit es mir bekannt wird, damit ich dann in das möglichst Fremde, das möglichst Unbekannte, das möglichst weit weg gehe, um es da zu verkünden. Sondern Evangelisation heißt, Jesus als Fremdes in das mir Bekannte zu bringen. Jesus als Fremdes in das mir Bekannte zu bringen. Das heißt, den Menschen in meinem jetzigen Umfeld, für die Jesus, für die Gott, für die Botschaft, dass Gott sie liebt, noch was vollkommen Unbekanntes und was Fremdes ist, denen zu sagen, dass Gott sie liebt. Denen zu erzählen, was ich persönlich mit Gott erlebt habe. Wie Jesus König meines Lebens wurde. Wie er das Chaos meines Lebens gebändigt hat. Die großen und die kleinen Stürme. Wie er meine Gottesferne aufgehoben hat. Welch große Dinge der Herr an mir getan hat. Wie unendlich viel es mir bedeutet, in einer Beziehung zu Jesus zu leben. Dass es mich auch was gekostet hat, diese Veränderung anzugehen. Dass ich das Gute in meinem Leben Gott verdanke und seiner Barmherzigkeit. Und das fängt im Alltag schon mit der Sprache an. Ich weiß nicht, wie oft ich übers Wetter, über die Tatsache, dass ich meine Frau kennengelernt habe, dass wir geheiratet haben, wie oft ich darüber geredet habe, ohne zu erzählen, dass Gott mir das geschenkt hat. Dass das mein Glaube ist, dass Gott mir das geschenkt hat. Da fängt es ja schon an. Das zu erzählen, was ich mit Gott erlebe. Das fängt in kleinen Dingen mit unserer Sprache an. Und ich glaube, dass Leute uns dann auch zuhören. Und uns auch zuhören, wenn wir tiefer gehende Dinge erzählen. Von den großen Stürmen unseres Lebens. Vielleicht auch von den Besessenheiten unseres Lebens. Ich fasse zusammen. Bei Evangelisation geht es um die Botschaft, dass Jesus König ist. Dass er an das Ufer von uns Menschen tritt. An das Ufer von Fremden und uns zu Gottes Kindern macht. Dass er die Stürme, das Chaos und die Besessenheit unseres Lebens überwindet. Und das bringt Veränderung. Aber diese Botschaft ist zunächst auch mal etwas Fremdes für Menschen. Deshalb geht es nicht darum, das mir Bekannte in möglichst Fremdes zu bringen, sondern Jesus als Fremdes in das mir Bekannte mit hineinzunehmen. Und der einfachste Weg ist, das zu erzählen, was ich selber mit Gott erlebt habe. Das ist der Auftrag an den Mann aus unserem Text. Und zwei Kapitel später kommt Jesus wieder in diese Gegend und er ist dann nicht mehr der Buhmann, der weggeschickt wird, sondern die Leute strömen zu ihm, weil sie gehört haben, wer er ist. Und sie bringen ihre Kranken, ihre Ausgeschlossenen, ihre Armen. Alles, weil ein Mann an dessen Strand, an dessen Ufer Jesus ankommt, der sich in Jesu Arme reinstürzt, der zu ihm rennt, der von Jesus befreit wird und dann in seine Familie und in sein Umfeld zurückgesandt wird, um zu erzählen, was er mit Gott erlebt hat, der verändert eine ganze Region, der verändert eine ganze Gegend. Das wünsche ich uns auch als Gemeinde. Amen.